Guten Morgen, ich lese uns den Bibeltext für die Predigt aus Markus 8, 34 bis 36 und aus Matthäus 11, 25 bis 29. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. Er sagte, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir und der guten Nachricht bekennt und deshalb sein Leben verliert, wird es erhalten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Und in Matthäus heißt es, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden, denn mein Joch ist leicht und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last.
Ich spreche ein Gebet zu Beginn der Predigt. Guter Gott, lieber Vater, du siehst, wie wir alle gerade hier so sitzen und du siehst uns mit einem gnädigen Blick an und ich bitte dich, dass du genau dieses Wissen in uns verankerst, immer tiefer. Amen. In diesen Wochen in der aktuellen Predigtserie hier beim Berlin-Projekt geht es darum, dass Jesus in seinen Reden, in seinen Predigten, in seinen Gesprächen immer wieder Menschen aufgefordert, ihm zu folgen oder nachzufolgen. Auch in dem Text, den wir eben gerade gehört haben, heißt es, wer mir folgen will. Auf diesen Aufforderungen, Jesus nachzufolgen, ist das Wort Nachfolge entstanden. Damit wird also zusammengefasst, was in der Inhalt ist von diesem Glauben an Jesus Christus, dieses Gesamte der christlichen Gottesbeziehung, was da drin steckt und was das ist, das schauen wir uns in diesen Wochen an. Letzte Woche ging es um diese prägnante Aussage von Jesus, dass man als Jesus Nachfolgende einfach sein darf. Eine damals radikale Perspektive auf ein gottesfürchtiges, ein gläubiges Leben, einfach sein zu dürfen. Und es ist ja auch heute noch immer wieder eine radikale Perspektive auf unser Leben, einfach sein zu dürfen. Heute geht es um die Frage der Veränderung. Einfach sein zu dürfen und sich zu verändern, wirkt manchmal wie ein Gegensatz. Ich denke, das eine ergänzt das andere. Ich glaube, Jesus beantwortet einige Fragen, die sich sicherlich immer wieder einige von uns stellen. Wie kann man sich verändern? Muss man sich verändern? Was will ich an mir verändern? Die Zugänge zu diesen Fragen können ganz unterschiedlich sein. Vielleicht wird es einem gespiegelt von lieben Menschen, den eigenen Kindern, der Partnerin, Freundinnen. Nimm doch endlich mal eine andere Perspektive ein. Sei doch nicht immer so streng, übervorsichtig, was auch immer da drin steckt. Man merkt einfach im Zusammenleben mit Menschen, die einem wichtig sind, dass man immer wieder aneckt und es Charakterzüge gibt, die Schwierigkeiten bringen. Vielleicht ist es auch der Zugang zu diesen Fragestellungen der Veränderung so ganz nur in einem selbst. Eigene Gefühle, die einen nerven, eigene Verhaltensweisen, auf denen man nicht so richtig rauskommt. Man sich fragt, woher kommen diese Gefühle, woher kommt diese Art und man fühlt sich irgendwie eingeengt. Wie kann man sich verändern? Vielleicht gibt es aber auch einen ganz völlig anderen Zugang zu der ganzen Thematik und kommt vielmehr mit einer grundsätzlichen Neugier an den christlichen Glauben heran und möchte einfach herausfinden, was steckt denn dahinter, hinter diesen Lehren von Jesus, hinter diesen Gesprächen, den Aufforderungen und Christinnen und Christen in der heutigen Gesellschaft, was können die denn noch beitragen zu unserer Gesellschaft? So da die Frage dahinter, was will denn der christliche Ansatz, dass man sich verändert? Und es kann auch sein, dass man bei diesem Thema eigene persönliche Prägungen, die man im Laufe des Lebens gesammelt hat, in Kindheit, in Jugendzeit nochmal neu hinterfragen möchte, auch die Bibeltexte, wie wir sie gerade gehört haben, wie man da drauf schaut und einfach immer in jeder neuen Lebensphase ist es wertvoll, neu zu hinterfragen, was für ein Gottesbild habe ich eigentlich und was macht dieser Text mit mir und hat er in der Vergangenheit gemacht. Wie kann man sich verändern? Muss man sich verändern? Was will ich an mir verändern? Jesus hat seine Nachfolgenden, die Zuhörenden, aufgefordert, die allerschwierigsten Knotenpunkte im Leben zu verändern. Das anzugehen, was man glaubt, nie zu schaffen oder eigentlich auch nie verändern will, weil es einen so sehr ausmacht. Jesus hat Menschen aufgefordert, so an das Eingemachte, an die Herzensthemen ranzugehen. Damit hat er natürlich provoziert. Ja, es klingt wie eine Provokation. Es klingt einfach unangenehm, als würde er viel zu krasse Dinge ansprechen. Und genau diese Wirkung hat es auch heute noch. Aber es geht ihm immer wieder um genau diese Dinge im Leben. So als würde er sagen, wenn ihr das hinbekommt, dann schafft ihr auch alles andere. Wenn ihr diese Knotenpunkte im Leben euch daran wagt, dann werden auch die Vorhaben so klappen. Oder als würde er sagen, wirklich innerlich frei, einen wirklichen Schritt zu befreit zu sein, wird eine Person nur dann, wenn sie bereit ist, sich ihren tiefen Themen zu stellen. Jesus hat also gesagt, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Ein sperriger Satz, ein großer Satz. Man könnte meinen, dass Jesus will, dass man bereit sein muss, schlichtweg Überleben aufs Spiel zu setzen, nicht an seinem Leben zu hängen, offen zu sein für den Tod. Nein, ich denke, das ist an dieser Stelle nicht gemeint. Es liegt viel näher. Wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Ich gebe euch ein paar Beispiele aus der Bibel von Menschen, denen Jesus das ganz konkret zu unterschiedlichen Themen gesagt hat. Also was er im Einzelnen individuell damit meinen könnte. Als sich einmal seine Jünger darüber gestritten hatten, wer der Größte unter ihnen ist. Also wahrscheinlich, wer in ihrer Lebensphase, dieser Ausbildungslehrlingsphase unter Jesus, dieser Zeit mit ihm zusammen, wer da am besten abschneiden würde. Der vielleicht dadurch der Anführer werden würde, vielleicht der mit dem größten Einfluss. Da hat Jesus gesagt, also wer der Größte werden will, muss der Letzte von allen werden und allen dienen. Also sie müssen das Gegenteil von dem machen, was sie eigentlich machen wollen, um zu einem irgendwie dahinterliegenden Ziel zu gelangen. An anderer Stelle wird von einem Mann berichtet, der Jesus ziemlich eifrig gefragt hat, was er tun muss, um Gott ganz nah zu sein. Er würde alle Gebote kennen, er würde alle Gebote halten, von Jugend an heißt es da, aber irgendwie fehlt ihm was. Dem hat Jesus gesagt, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und dann steht dort, der Mann ging traurig weg, denn er war sehr reich. Er sollte das komplette Gegenteil von dem machen, was er eigentlich wollte. Anscheinend wollte er seinen Reichtum, was auch immer er damit verbunden hat, die Sicherheit seines Besitzes, vielleicht dieses Gefühl, niemanden brauchen zu müssen, niemanden bitten zu müssen, vielleicht gesehen zu werden, was auch immer da drin steckte hinter diesem sehr reich sein. Er hätte sein Wichtigstes im Leben loslassen müssen und das Gegenteil tun sollen, nämlich verschenken, weggeben. Das hat Jesus bei ihm angesprochen. Noch ein Beispiel, eine andere Begebenheit. Der Schriftgelehrte Nikodemus, der war ein Mitglied des Rates, also quasi ein Top-Professor in höchstem Entscheidungsgremium. Ich denke, es ist ganz offensichtlich, was der in seinem Leben alles investiert hat, um auf dieses Wissenslevel zu kommen, diese Machtposition zu haben. Irgendwie war der von Jesus angetan, wollte von ihm wissen, worum es Jesus in der Tiefe ging. Und Jesus sagt zu ihm, um das Leben zu finden, was Gott für einen hat, muss man von Neuem geboren werden. Also diesem Mann gab Jesus die Aufgabe, sich an seiner entscheidendsten Stelle zu verändern. Also all die Antworten, die er sich im Laufe seines Lebens erarbeitet hatte, loszulassen und sich nochmal ganz aktiv völlig neu zu öffnen für neue Antworten. Den Sorgenden hat Jesus gesagt, sorgt euch nicht. Denen Kontrolle in ihrem Leben wichtig war, den Kopfmenschen, hat er gesagt, werdet wie Kinder. Denen, die absolut loyal und treu und auch traditionsbewusst ihrer Verwandtschaft gegenüber waren, sagte er, lasst die Toten ihre Toten begraben. Also ihr seht, Jesus hat in Menschen das angesprochen, was ihnen am schwersten gefallen war, was ihnen am wichtigsten war, das war, was sie auch ausgemacht hat, was ihre Identität war. So nach dem Motto, ja, ich bin der Reiche, das weiß man. Oder ich bin die sorgende Kümmerin. Ich bin der weise Professor mit den ganzen Antworten, frag mich alles. Ich bin die Durchsetzungsstarke, die für alles eine Lösung hat. Ich bin einfach derjenige, der seinen Eltern und seiner Familie gegenüber loyal und kümmernd und verbindend ist. Daran geht Jesus und sagt, macht das Gegenteil. Warum? Bevor ich zwei Antworten vorschlage, sage ich zuerst etwas zu den Jüngeren unter uns. Als ich Teenager war, habe ich mich manchmal bei solchen Bibeltexten gefragt, ob ich irgendwie mein geliebtes Hobby aufgeben müsste. Ob ich jetzt zu viel Fußball spiele und Jesus das irgendwie doof findet. Ich habe Fußball nicht aufgegeben. Ich bin sehr froh darüber. Ich hatte aber manchmal ein schlechtes Gewissen. Und ich denke, ich hätte es nicht haben müssen. Falls ihr euch sowas fragt, vielleicht auch bei so einem Lesen solcher Bibeltexte, im Nachgang zu einer Predigt, will Jesus, dass ich mein geliebtes Hobby aufgebe? Nein, will er nicht. Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Ich meine, keine Ahnung, was es für Hobbys gibt. Vielleicht gibt es auch gesundheitsschädigende. Aber im Ernst, höchstwahrscheinlich nicht. Wenn euch da irgendwas konkret beschäftigt, haltet das nicht in euch drin, sondern sprecht mit jemandem drüber. Mit Freundinnen, Eltern, Mentoren. Aber jetzt etwas ausführlicher. Warum fordert Jesus diese Herzenspunkte heraus? Zwei Antworten. Die erste Antwort nenne ich die Selbsterkenntnis-Antwort und die zweite nenne ich die Geliebt-Antwort. Selbsterkenntnis und geliebt. Zur Selbsterkenntnis. Im Lauf des Lebens sammelt man verschiedene Überzeugungen über sich. Durch die verschiedensten Rollen, die man so gespielt hat im Leben, in der Familiensituation, im Freundeskreis, in Geschwisterkonstellationen, ob man ohne Geschwister aufgewachsen ist, als Älteste vielleicht zu Verantwortung tragen musste, als Kleinster entweder sich durchbeißen musste oder im Gegenteil total behütet nur träumen durfte. Durch alle Erfahrungen, durch alle Feedbacks, die man so hat und irgendein Anteil ist auf jeden Fall auch schlichtweg uns in die Wiege gelegt worden, uns angeboren. Wir alle haben unsere unterschiedlichen Motivationen, unsere inneren Antreiber. Wir haben unsere Ziele und Wünsche, der Mensch zu sein, den wir am besten können, der am besten durchs Leben kommt. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass die Dinge, die Jesus in diesen konkreten Situationen angesprochen hat, fast nie materiell waren. Bei Reichtum, ja. Den spricht Jesus auch an verschiedenen Stellen oft an. Da geht es um Besitz und Geld und Eigentum. Und Jesus sagt häufig, dass man sich leicht ablenken kann bei viel Besitz, ablenken von Gottes Perspektiven. Es hat einfach automatisch ein Suchtpotenzial. Und ich denke, deswegen gibt er auch diesen Rat mit immer, wenn man was bekommt, ein Stück davon noch wieder loszulassen, ganz bewusst. Aber Jesus spricht sehr vieles an, was nicht materielles ist. Er spricht von Vertrauen anstatt von Sorgen, von Offenheit anstatt Wissen und Macht, von Demut anstatt der Erste sein wollen, von Mut anstatt Übervorsichtigkeit. Das sind alles Dinge, die in uns sind, die man gar nicht so leicht benennen kann. Und das sind Dinge, die man oft gar nicht so richtig sehen kann als das, was man unbedingt will und woran man unbedingt festhält und was man niemals loslassen will. Wir sehen das ganz oft überhaupt nicht und doch steuern uns genau solche inneren Dinge viel stärker, als wir oft denken. um uns besser kennenzulernen, um uns zu verstehen, das, was uns antreibt, was so ein innerer Motor ist. Um das herauszufinden, müssen wir uns mit uns selbst beschäftigen. Nur dann können wir herausfinden, an welcher Stelle es für uns vielleicht wichtig wäre, wieder wie Kinder zu werden. Oder an welcher Stelle es für uns gut wäre, umzukehren, wie Jesus das so häufig formuliert. Mir persönlich hat dabei das Enneagramm geholfen. Und es hilft weiterhin. Das Enneagramm ist eine Beschreibung von 9 verschiedenen Persönlichkeitstypen. Diese Persönlichkeitstypenbeschreibung, diese Systematik, die wird sowohl in den letzten 20, 30 Jahren stärker auch in der kirchlichen Welt eingesetzt, aber auch sehr in der säkularen Welt, soll ursprünglich aber auf Beobachtungen und Notizen von früheren christlichen Mönchen zurückgehen, den sogenannten Wüstenvätern. Im Enneagramm wird Verschiedenes über Persönlichkeitstypen beschrieben, unter anderem aber auch, was diese einzelnen Persönlichkeitstypen antreibt. Was unsere Kernmotivation ist, um uns automatisch die größten Wünsche zu erfüllen. Und damit sind nicht materielle Wünsche gemeint, nicht der Urlaub, nicht irgendein Besitz, sondern innere, größte Wünsche. Ich gebe euch einige Beispiele. Bei einer Persönlichkeit sind diese größten Wünsche Frieden und Harmonie im Zwischenmenschlichen. Um das zu erreichen, wird alles getan. Natürlich werden dafür Konflikte vermieden, Konfrontationen zu vermieden. Dafür werden eigene Bedürfnisse weder angesprochen noch überhaupt dem nachgegangen, um dem nachzuspüren. Denn all das würde den größten Wunsch kaputt machen, Harmonie zu erleben. Bei einem anderen Persönlichkeitstyp ist der größte Wunsch, einzigartig und besonders zu sein. Automatisch, nicht so oft, nicht bewusst, automatisch strebt man danach, richtet sich danach aus. Man versucht automatisch, tiefe Emotionen zu erfahren, Schönheit zu schaffen, um kontinuierlich diesen Wunsch zu leben. Wieder bei einer anderen Persönlichkeitstyp, die werden dadurch angetrieben, Sicherheit und Stabilität zu finden und auch zu schaffen. Das sind die größten Wünsche. Und alles wird dafür getan, einfach auf alles bestens vorbereitet zu sein, auf jede Situation, um diese Sicherheit und Stabilität zu erreichen, der größte Wunsch. Und noch ein 4. Beispiel, manche haben den größten Wunsch nach Selbstbestimmung und Kontrolle. Automatisch strebt man danach, Stärke zu zeigen, auch Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, um sich diesen größten Wunsch zu erfüllen, in quasi allen Lebenssituationen. Einfach nur einige Beispiele von den 9 verschiedenen Weisen, wie Menschen so ticken. Das Interessante bei dieser Art der Persönlichkeitsbeschreibung ist, dass wir natürlich sehr gut darin sind, uns diese Wünsche zu erfüllen. Ja, wir sind Experten auf dem Gebiet unserer Persönlichkeit. Das ist uns extrem wichtig, das treibt uns an, das macht uns aus, das ist, wer wir sind. Die Ausgleichenden, die Verständnisschaffenden, oder die Fehlerlosen, auf die sich alle 100% verlassen können. Oder die Leistungsträger, die immer volle Kraft haben. Automatisch pflegen wir das und geben dafür alles. Und das sind ja super Dinge. Das sind gute Wünsche. Und man braucht auch die ersten 20, 30 Jahre im Leben, um Experten darin zu werden. So, gleichzeitig wird aber interessant gezeigt, und das war für mich sehr, sehr wertvoll, dass all diese Dinge nur eine Seite der Medaille sind. Dass wir alle, egal welcher Persönlichkeitstyp wir sind, von sozusagen einer Seite des Pferdes fallen. Wir leben so stark in eine Richtung, dass wir lernen müssen, das genaue Gegenteil zu machen, um diese Einseitigkeit abzufedern. Um unsere blinden Flecken zu entdecken. Geht nicht einmal darum, in ein absolutes Gleichgewicht zu kommen. Ich denke, das darf immer ein gewisses unerreichbares Ziel bleiben. Wir sind als Menschen einfach auf Ergänzung angelegt. Es geht darum, unsere Einseitigkeit auszubalancieren. Wenn ich zum Beispiel nach Frieden und Harmonie strebe, dann fehlt der Mut für Konfrontationen, für unangenehmes Hinterfragen. Aber es ist wichtig, genau das zu erkennen. Das auszubauen, das weiterzuentwickeln, weil wir nur dann beziehungsfähig sind. Und das nicht nur auf Partnerschaft gedacht. Wir sind nur dann beziehungsfähig in allen Beziehungen, mit denen wir etwas intensiver zu tun haben. Im Jobkontext, mit Eltern, egal wie alt sie werden, mit Kindern, Mitbewohnerinnen, Freunden. Wir kommen nur weiter, wenn wir diese blinden Flecken in uns wahrnehmen, erkennen. Und es macht uns reifer. Wenn wir immer nur bei dem bleiben, in dem wir automatisch gut sind, bleiben wir in gewisser Weise in einer Kindheit stecken. Wir bleiben einseitig. Wir leben quasi so, als bräuchten wir immer irgendwie Mutter und Vater, die uns aushalten, die uns festhalten, komme was wolle, die uns ausgleichen, wenn wir in dieser Einseitigkeit leben. Doch um der Einseitigkeit entgegenzuwirken, muss ich meinen größten Wunsch loslassen. Es geht nicht anders. In meinem Fall kann ich nur dann konfrontieren oder mein eigenes Bedürfnis aussprechen, das anderen entgegengesetzt vielleicht ist, wenn ich zugleich meinen größten Wunsch nach Harmonie und Konfliktlosigkeit breche. Oder für eine andere Person, ich kann mich nur dann wirklich in eine Gemeinschaft investieren und ein echter Teamplayer werden, wenn ich meinen größten Wunsch der besonderen Einzigartigkeit loslasse. Oder ich kann mich nur wirklich auf Menschen und ihre unberechenbare Reaktionen einlassen, wenn ich meinen größten Wunsch nach Kontrolle und bestens vorbereitet sein breche und loslasse. Oder ich kann mich auch nur in Beziehungen leben, wenn ich akzeptiere, dass andere stärker sein dürfen als ich. Dass mein Gegenüber eine andere Auffassung von Wahrheit und Gerechtigkeit hat als ich. Und genau das geht direkt gegen meinen allergrößten Wunsch. Ich muss gegen diese Wünsche leben, um eine Beziehung lebendig werden zu lassen. Mir persönlich hat die Beschäftigung mit diesem Enneagramm geholfen, mich auf diese Art und Weise mit mir selbst zu beschäftigen, mit meiner Persönlichkeit. Und es ist wenigstens Verständnis dafür gewachsen, dass meine größten wundervollen Stärken gleichzeitig meine eigene Entwicklung hindern und Beziehungen auch stören. Ich verstehe diese Worte von Jesus seitdem besser. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Ich interpretiere das so, wer nicht bereit ist, entgegen dem zu handeln, was man am wichtigsten findet, erreicht nicht das Potenzial, was Gott in uns angelegt hat. Und manchmal sogar, wer nicht bereit ist, entgegen dem zu handeln, was man am wichtigsten findet, zerstört Beziehungen. Das war die erste Antwort auf die Frage, warum Jesus so sehr diese tiefen, großen Herzensthemen herausfordert, die Selbsterkenntnisantwort. Jetzt noch was zu der zweiten Antwort, die Geliebt-Antwort. Kurz gesagt, das gesamte Nachdenken über Jesus, alles, was wir über Jesus wissen, lesen können, denken, hat laut der Bibel einen einzigen Grund, uns Menschen nämlich zu sagen, dass wir von Gott geliebt sind. Zusammengefasst in diesem einen Bibelsatz, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Das ganze Kommen von Jesus, Reden über Jesus, dieses Ziel, dass Gott uns Menschen liebt. Wir dürfen lernen, dass es nichts gibt, das wir uns erarbeiten könnten oder erreichen könnten oder erhalten könnten, das uns noch mehr geliebt sein lässt, als wir es bereits sind. Jesus fordert uns auf, das Wichtigste loszulassen, um glauben zu lernen, dass man einfach so geliebt ist. Ich möchte euch von Henry Nouwen erzählen. Der ist katholischer Priester gewesen. Er hat in seinem Buch Du bist der geliebte Mensch von einem Freund erzählt darin von einem Freund, den er zufällig entdeckt hat, eine Freundschaft entstanden. Dieser Freund war ganz anders als er. Dieser Freund war Großstädter, hat in Manhattan gelebt, war Jude, nicht Christ, war säkularer Jude, verheiratet. In vielen Jahren der Freundschaft, in der dieser Freund ihm gesagt hat, also ich sehe, dass du viel schreibst, bist ein spiritueller Lehrer, aber klingt spannend, aber es passt nicht so. und hat ihn gefragt, kannst du nicht ein Buch schreiben, was für mich und meine säkularen Freunde passt, darüber etwas zu schreiben, wie man heutzutage noch spirituell leben kann. Das Buch schreibt er dann in einer Art Briefstil mit direkter Anrede. Und das Wort, was sich dann im roten Faden durch das ganze Buch zieht, von dem Nauern überzeugt ist, dass es der Kern von spirituellem Leben ist, ist dieses Wort geliebt. Man sagt dann sogar diesen säkularen Menschen, wir sind geliebte Kinder Gottes, wir sind geliebte Töchter und Söhne Gottes. Deshalb der gesamte Titel des Buches, du bist der geliebte Mensch. Henry Nauern schreibt in 4 Kapiteln, 4 Aspekte dieses Menschseins, das sich geliebt weiß. Und am Ende zusammenfassend fragt er dann, sollte man da nicht die Stadt mit all ihren Erwartungen und ehrgeizkitzelnden Dynamiken und Forderungen verlassen, vielleicht in ein Kloster gehen, um sich ganz diesen Gedanken zu widmen? Und er antwortet sich dann selbst, er glaubt nicht, dass das der richtige Schritt für seinen Freund ist. Er würde doch auch die Stadt so sehr schätzen. Und dann schreibt er Folgendes, ich zitiere, ich bin fest davon überzeugt, dass alle guten Dinge, die unsere Welt zu bieten hat, für dich da sind, damit du dich an ihnen freust. Aber du kannst dich ihrer nur dann wirklich erfreuen, wenn du sie alle als Bestätigung der grundlegenden Wahrheit auffasst, dass du Gottes geliebter Sohn bist. Diese Wahrheit wird dir die innere Freiheit schenken, die Schönheit der Natur und Kultur voller Dankbarkeit als Zeichen dafür anzunehmen, dass du geliebt bist. Also Henry Nauern schreibt von Freiheit. Dieses tiefe Geliebtwissen gibt uns eine Freiheit. Und passt das nicht zu diesen herausfordernden Loslassen-Worten von Jesus? Gibt uns eine Freiheit? Weiter schreibt dann Nauern, ich zitiere nochmal, diese Wahrheit, dass du geliebt bist, wird dich befähigen, alle Gaben, die dir die Gesellschaft schenkt, gern anzunehmen und das Leben zu feiern. Aber diese Wahrheit wird dich gleichzeitig auch befähigen, das bleiben zu lassen, was dich zerstreut und verwirrt und was das Leben des Geistes in dir gefährdet. Soweit Henry Nauern. Wir sind geliebt von Gott. Und Jesus fordert heraus, dieser Wahrheit Glauben zu schenken, dieser Wahrheit zu vertrauen. Uns dafür auch immer wieder zu entscheiden. Uns nicht darauf zu stützen, dass wir loyal sind, dass wir vertrauenswürdig sind, dass wir lustig sind, dass wir immer Kraft haben, was auch immer das ist, was uns so viel Stabilität im Leben gibt. Das waren jetzt eine Menge inhaltsschwere Worte, über die man bestimmt länger nachdenken kann. Ich möchte die Predigt aber nicht beenden, ohne nochmal deutlich zu machen, wie sehr Jesus uns bei diesen täglichen Herausforderungen stützen und begleiten will. Veränderungen, Versuche in diese Richtung brauchen Zeit, brauchen Geduld, brauchen einen gnädigen Blick auf uns selbst und auf andere. Es kostet echte Mühe und ist echte Last. Und genau dazu hat Jesus dieses sehr bekannten Satz gesagt, den in uns zweiten Bibeltext steht, kommt zu mir, ihr alle, die ihr Mühe habt und belastet seid. Ich möchte euch Ruhe schenken, ich möchte euch erquicken, wie es in der älteren Übersetzung heißt. Und er sagt auch, wie er diese Ruhe schenken will. Er sagt dann, nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe, lernt von mir, ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden, denn mein Joch ist leicht und was ich euch zu geben habe, ist keine Last. Jesus fordert uns auf, das Wichtigste im Leben loszulassen und sagt zugleich, es ist leicht, was er hat. Ja, Jesus legt seinen Finger in die Wunden, aber er macht es nicht, um zu prüfen, ob wir irgendwie was schaffen, ob wir wertvoll genug sind, ob wir es hinkriegen. Er wird niemals auf uns herabschauen, heißt es. Egal, wie gut wir abschneiden in diesem Prozess. Er wird uns niemals verurteilen. Er wird, dass wir freier werden, dass unsere Beziehungen zu neuem Leben finden, dass wir reifer werden für uns selbst und für andere. Und dafür nutzt Jesus dieses Bild aus der früheren Landwirtschaft, ein Bild, was damals den Menschen klar vor Augen stand. dieses Joch, was man auf Tiere gelegt hat, um den Pflug zu ziehen, harte, schwere, körperliche Arbeit, wie die Traktoren der damaligen Zeit. Und Jesus hat diese körperlich harte Arbeit auf die innere Arbeit übertragen und sagt dann quasi dieses, das typische Joch, was ihr euch sonst im Leben immer auflegt, wofür wir Menschen uns immer wieder entscheiden, ist das Joch, dass wir unser Geliebtsein erarbeiten müssen oder erhalten müssen. Aber sein Joch, das, was er uns anbietet, ist das Geliebtsein, einfach weil wir sind, weil Gott uns geschaffen hat, weil Gott uns anschaut wie eine liebevolle Mutter ihr Kind oder ein liebevoller Vater sein Kind. Und ich denke, weil dieses Bild nicht immer passt, für jeden von uns nutzt Jesus dieses andere Bild und sagt, ich ziehe mit euch dieses Joch. Mein Joch bedeutet, dass ich in allen Veränderungsprozessen ihr nicht alleine gehen müsst, sondern ich dabei bin, ich trage mit. Es ist ja wirklich so, dass jedes Mal, wenn wir uns entgegen dem verhalten, was unser ureigenstes Streben ist, dann bewegen wir uns aus einer Sicherheitszone raus, machen uns angreifbar und sind nicht in voller Kraft, wenn wir Besitz verschenken, auch wenn uns finanzielle Sicherheit sehr, sehr viel gibt. Wenn wir in Konfrontation hineingehen, obwohl uns Harmonie das Wichtigste ist. Wenn wir unsere Schwäche zugeben, obwohl wir uns eigentlich nur dann gut fühlen, wenn wir Stärke zeigen. Wir bewegen uns automatisch auf für uns zerbrechlichen Grund, machen uns angreifbar. Und zugleich ist diese Zusage Gottes da, gerade dann, wenn es mühsam und sich belastet anfühlt, ist er an unserer Seite. Er zieht mit, er trägt das Joch, er trägt sogar alles, er trägt unser Leben. Er ist der Liebende. Gott ist der Liebende. Und das, lass uns festhalten, wir sind geliebt und bleiben es. Amen.